Dies ist Kultur, der Podcast zur Offenbarung 23. Willkommen zu einer neuen Sendung mit dem Klaus. Heute mit asiatischem Essen, einer waschechten Wahlmanipulation, versteckten Nachrichten und natürlich dem Tom und seinen Kolportanten. Heute Folge 35 im Namen des Volkes. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Kultur, der Podcast und der Sendung mit dem Klaus. Hallo Markus.
Hallo Dirk.
Eine neue Folge aus dem mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Zyklus steht uns ins Haus. Und seien wir gespannt, was uns die Folge bringt. Ich würde einfach mal mit der Einleitung beginnen.
Und dann legen wir damit mal los.
Nach den üblichen WG-Diskussionen wechselt man die Wohnung. Hendrik van Beusen räumt auf. Flüssig entwickelt sich das Gespräch über aussortierte Bravos zur Steuerung der Politik durch die Wirtschaft und die Sinnlosigkeit von Wahlbeteiligung. Klaus Fischer debattiert mit Wolfgang Heinemann über Internetwahl und deren Angreifbarkeit, währenddessen Staatssekretär von Stetten nur die Kosten im Sinn hat und Graf Zahl weiterhin König werden möchte. Eine Frage bleibt: Ist Heinemann irgendwie für die sinkende Wahlbeteiligung verantwortlich? Nach kurzen Nachhilfestunden über Wahlabläufe werden 3B zum Teufelsberg bestellt. Während sich im Russischdauer vermieteten 13. Stockwerk des Ritz-Carlton Heinemann und Nadja treffen, zu Tee, Gebäck und AfD-Zukunftsvision. Das Observatorium entdeckt ein NSA-kodiertes, verstecktes Signal auf allen TV- und Radiosendern. Unterbewusst wird Wahlfrustration erzeugt. Schwester Auguste beweist ihr Hintergrundwissen über suggestive Manipulation und erklärt, warum ich im Kino immer Bock auf Popcorn und Cola bekomme und noch nie Klamotten geklaut habe. Abhilfe soll ein Störsender bieten, den Jens Wagner wie üblich zwischen zwei Mittagspausen entwickelt hat und der wie immer magnetisch ist. Die Quelle der Botschaft wird unter dem Ehrenmal im Treptower Park, also in der AfD nicht mehr ganz so Geheimzentrale, ermittelt. Wer hätte das gedacht? Am Ende wird der Störsender fachgerecht installiert, die Wachhunde Walter und Erich werden fachgerecht schlafen gelegt und die höchste Wahlbeteiligung seit 40 Jahren wird fachgerecht in Jutta's Bierbar begossen. Der Tag ist gerettet, Heinemann ist baff.
Wir sind auch baff.
Wir sind auch baff. Also, absolut. Hier überschlagen sich ja förmlich die Ereignisse. Also könnte man jedenfalls denken.
Also ich denke jetzt schon, anhand der Beschreibung, bei Offenbarung wird mal wieder ein richtig dickes Brett gebohrt. Also so richtig so Wahlmanipulation, Wahlbeteiligung und Bewusstseinskontrolle. Also wir sind voll in Offenbarung 23.
Ja, total. Also, ja. Also auch hier ist es so, die ganze Sache möchte eigentlich eher ein bisschen zögerlich in Schwung kommen. Wie eingangs bereits erwähnt, hat man eigentlich nur bei Hendrik van Beusen ein paar Zeitschriften auf den Müll gebracht. Und das endet dann in wüstesten Verschwörungstheorien, und zwar über Pias alte Bravos. Das fand ich schon äußerst beeindruckend.
Also den Take, da finde ich auch, das hat auch eine Fallhöhe, die muss man erstmal bringen. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe seit, 84, irgendwann die Bravo gelesen. Da war ich so 12, 13. Und ganz ehrlich, es ist so eins der unpolitischsten Magazine, die man haben kann. Fand ich damals, ne? Also,
ja.
Es war wirklich nur Ja, hier der Bravo Otto, der wurde anscheinend wöchentlich also verliehen, ich weiß es auch nicht.
Ich weiß nicht, vielleicht hat Dr. Sommer ein bisschen bei der Verhütungskampagne geholfen, aber.
Und kennst du noch die Geschichte von dem Jungen, der von Außerirdischen entführt wurde?
Welche?
Da gab es nur eine, so ganz große, aber das ist eine andere Geschichte. Das müssen wir irgendwann mal.
Ich muss jetzt allerdings ganz ehrlich sagen, ich habe die Bravo nie so richtig konsequent gelesen.
Doch.
Weil ich bin ja streng erzogen worden.
No.
Dramatische Pause? Mhm. Nein, bin ich nicht. Aber keine Ahnung. Also irgendwie, ich war da irgendwie nie so interessiert. Ich hatte ein Wrestling-Heft abonniert, ja. Aber die Bravo hatte ich irgendwie witzigerweise immer nur, wenn sie mir mal einer in die Hand gedrückt hatte. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben vielleicht 2 oder 3 Bravos gekauft.
Gut, das habe ich gut ausgeglichen. Ich hatte, glaube ich, ab da dann jede, bis ich dann irgendwann.
Mir ging es nur um die Poster. 2-mal Mariah Carey, 1-mal Guns N' Roses.
Ja, das war weit nach meiner Zeit. Aber da habe ich sie schon nicht mehr gelesen. Aber ich hatte, es gab ein sehr bekanntes, jetzt schweifen wir ganz schön ab, aber das ist in Ordnung. Es gab so ein bekanntes Bild aus der Like a Virgin-Zeit von Madonna, da kniete sie so auf einem Bett und hatte so einen Satinlaken. Das fand ich ziemlich cool. Allerdings kam das bei meinen Eltern.
Ein ähnliches Setting war das bei Mariah Carey übrigens auch.
Ja, und ich weiß nicht, wie tolerant deine Eltern waren. Bei mir waren sie fanden das Poster in der Nähe meines Bettes so mittel.
Ja, auch. Auch. Allerdings muss ich sagen, dass die Axl Rose nur in Radlerhosen und daneben Hulk Hogan mehr irritiert haben.
Gut, also im Zuge dessen, wenn man so einen pubertierenden Jungen hat.
Ich glaube, als Mariah Carey die beiden Poster kamen, waren sie, ich glaube,
da waren sie beruhigt.
Sie fanden es ganz okay dann.
Das ist auch die Fallhöhe, die man mit Eltern machen muss. Also falls ihr irgendwie, ich hoffe eigentlich, hier hören keine Kinder zu, aber so erst was bringen, was schockt und danach was zur Beruhigung. Das ist eigentlich ein ganz guter Deal, den man bringen kann. So erst, dass die Eltern denken, ach du Scheiße, was haben wir? Und dann die Beruhigung. Um Gottes Willen, Glück gehabt, weißt du so.
Ja, das schafft auch Vertrauen in die Zukunft, dass das Kind Probleme von selbst aus der Welt schafft. Das ist eigentlich gut. Also.
Ich hatte die Querbegeisterung nicht für andere Sachen. Also Wrestling war nicht mein Ding. Bei mir war es allenfalls Motorsport und da auch beim Motorsport, wie du weißt, gibt es ja so nette Mädels, die an diesen Startplätzen, damals jedenfalls, heute ist das verboten und verpönt, früher standen an so einem Startplatz vor einer Formel 1, dann immer sehr ansehnlich junge Frauen mit dem Schild, mit der Startnummer.
Die müssen heute alle im Boxring rumlaufen, oder?
Gibt es ja auch nicht verboten?
Ich habe es keine Ahnung. Ja,
gibt es auch nicht mehr.
Gibt es auch nicht mehr. Nee.
Das gibt es nur noch in einigen Ländern, wo die mit Frauenrechten.
Ja gut, das möchte ich jetzt an der Stelle nicht werten. Ich kann sowohl die Beweggründe nachvollziehen, als auch die Ästhetik an der ganzen Geschichte. Aber ja, es ist halt so, wie es ist.
Also man war da schon, ich hätte noch mit so einen Sachen punkten können, aber das wäre auf selber rausgelaufen. Ja, nein, dann bringen wir uns mal in die Folge rein. Also, bau die Brücke.
Ja, also ich bau die Brücke. Man verzeichnet weniger Wahlbeteiligung. Das ist ein Effekt, den wir kennen. Das stimmt. Das ist eine gewisse Frustration, die hier vorliegt. Man greift meines Erachtens ein relativ interessantes Thema auf. Nämlich Hendrik van Beusen, der erzählt das ja schon, dass das Wählen, das würde alles ja überhaupt gar nichts mehr bringen. Die Politiker seien ohnehin eigentlich nur eine Bande von machtgierigen und geldgierigen Säcken, die da irgendwie so nur ihre eigenen Interessen verfolgen.
Okay, der Teil ist jetzt nicht so falsch.
Auch das ist natürlich wiederum immer wieder schwierig zu werten, aber in Zeiten, in denen wir natürlich von sogenannten Berufspolitikern, von einem Berufsstand des Berufspolitikers regiert werden, liegt dieser Schluss schon nicht so ganz in weiter Ferne. Ja, das ist richtig.
Also wenn man die berühmte Karriere Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal hat, dann ist eine gewisse Versorgungsfreude und eventuell so ein Stück weit Gehaltsgier nicht ganz abzusprechen, weil Politiker ist wahrscheinlich der einzige Beruf ohne Qualifikation.
Ja, das ist ein sehr interessanter Effekt, den es früher nicht gab und der in meinen Augen, jetzt lehne ich mich aber sehr weit, wir sind ja eigentlich gar kein Polit-Podcast, ne? Ja. Die Fachkompetenz aus unseren Fachministerien gespült hat.
Ja, natürlich, natürlich.
Gibt keine. Also seit wie vielen Jahren sage ich, dass ich als Verteidigungsminister eigentlich gerne einen General AD hätte, wobei ich jetzt mit Herrn Pistorius nicht unzufrieden bin. Das muss ich dazu also auch sagen.
Ich würde auch, da geht es gar nicht um Zufriedenheit und Unzufriedenheit, es geht nur um ein grobes Ansatzwissen über den Fachbereich. Selbst wenn derjenige General ist, dann muss so ein Verteidigungsministerium ja eine riesen Bandbreite an Tätigkeiten abdecken, die ja von Beschaffung, das macht ja auch jetzt nicht jeder General, bis hin zu Strategiebesprechung, bis hin zu Geheimhaltung und. Also da gibt es ja eine ganze Menge, was zu beachten ist. Und das macht ja auch nicht jeder General, was ich aber ich verstehe den Ansatz.
Es sollte aber eine Fachgrenze in der Ministerialleitung, da muss eine Fachkompetenz da sein.
Mir würde eine Fachkenntnis, soweit würde ich es gar nicht treiben, mir würde eine Fachnähe reichen.
Ja, gut, zumindest irgendetwas, was zum Themengebiet beiträgt, ne? Und das, was wir jetzt momentan haben, ist eigentlich amerikanisches Managementsystem. Ja, man setzt einen Manager auf den Leitungsposten und der hat einfach nur einen Haufen irgendwelcher Berater. Ob das jetzt gut ist, naja.
Und er arbeitet ganz viel mit Mindset. Also Mindset ist ja das Gegenteil von ich weiß was. Und das ist schwierig. Nicht, dass, wenn man jetzt Wissen hat, mit einem guten Mindset nicht auch Sachen bewegen könnte. Aber Mindset ist wirklich schwierig. Wir weichen ziemlich weit ab.
Also auf jeden Fall, was wir daraus sehen, es ist ein relativ heißes Eisen. Das wird hier auch aufgemacht. Und man spinnt jetzt hier über eine öffentliche Debatte von Klaus Fischer, dem Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen. Wird öffentlich debattiert mit Herrn Heinemann, den Leiter der AfD, den haben wir bereits in der vergangenen Folge schon kennengelernt. Die AfD ist hier allerdings nicht die Alternative für Deutschland oder deren Prophezeiung, sondern das ist ein just gegründeter Geheimdienst, ein neuer Geheimdienst. Und es wird also von Heinemann vertreten, dass man doch ein Internetwahllokal eröffnen sollte. Er hätte das auch alles sozusagen schon am Start. Das wäre also nur auf Knopfdruck würde das zur Verfügung stehen. Und das wäre die Möglichkeit. Die Leute wollen einfach das Haus nicht mehr verlassen und sie möchten das alles von zu Hause machen. Deswegen möchte die Gegenstimme dazu besagt, ja, aber das ist natürlich auch angreifbar. Ja, denn alles, was übers Netz stattfindet, ist auf keinen Fall mehr fälschungssicher. Nun stellt man sich die Gegenfrage, ist es denn sonst fälschungssicher? Und darauf hat Dirk Falken eine gute Antwort, der sagt, mit den Wahlhelfer können ja auch bestochen werden, aber wie viele Wahlhelfer man dabei bestechen müsste, das würde so astronomische Summen ergeben, dass es den Aufwand wahrscheinlich gar nicht wert wäre. Also das ist so ein bisschen so die Kernaussage unterm Strich, die er da tätigt, die finde ich übrigens äußerst interessant.
Die ist auch, ich war schon mal Wahlhelfer, dementsprechend, es ist an der Wahrheit super nah dran, weil erstmal ist es so, dass du die Leute in deinem Wahllokal, mit denen du zusammenarbeitest, nicht kennst. Seltenst tauscht man sich da viel bei aus. Man lernt sich so kurz bevor dieser Wahltag ist kennen. Da gibt es nochmal so eine kurze Besprechung. Dann gibt es der Wahllokalleiter sagt da seine Vorstellung, gibt so ein paar organisatorische Tipps ab. Der zwei Mannschaften, eine geht von früh bis Mittag, eine von Mittag bis abends und gibt da so seine Vorstellungen ab. Und dann geht man los. Und was aber aufkommt, ist, dass keiner dem anderen vertraut, weil jeder bringt natürlich eine politische Meinung mit. Weil jeder hat ja irgendwo, ist ja selbst Wähler. Die Leute waren ja alle auch wahrscheinlich wählen, nur politisch Interessierte machen sowas. Das macht keiner, weil er seine Freizeit ausfüllen will. Und dementsprechend gibt es ein sich gegenseitig überwachendes System, was sehr gut läuft. Diese Kartons, also nur mal, falls Leute jetzt nicht weit in dem Wahlthema drin sind, diese Kartons, die in so einem Wahllokal entstehen, werden beschriftet, eingetütet und gelagert und zwar ziemlich lange, teilweise bis zur nächsten Wahl, das ist nicht so selten, um gewisse Einsprüche nachvollziehen zu können. Das heißt also, wenn jemand sagt, ja, er hat hier einen tragbaren Vorwurf auf Manipulation der Wahl, dann kann man immer noch den Karton rausziehen. Auf dem Karton oben befindet sich ein Protokoll mit den ausgezählten Stimmen und man könnte jederzeit nachzählen.
Ja.
Also man könnte jederzeit diesen Karton nachzählen, sich hinsetzen und sagen, okay, hier müssen jetzt 76 SPD.
Wird das auch gesiegelt, wenn diese Beutel dann gesiegelt? Müssen sie
ja. Die sind gesiegelt, die werden unterschrieben von dem Wahlleiter und. So, also da ist ziemlich viel Aufwand und ich sage mit gutem Recht oder mit guter Überzeugung, die Amerikaner hätten nicht so viel Probleme mit ihren Wahlen, wenn sie unser System hätten. Kannst du dich an diese unsäglichen Bilder, das war, glaube ich, in den 90ern, da gab es so unsägliche Bilder, da haben die mit so einem komischen Piekser Löcher in so Karten gemacht und dann haben x Leute gegen das Licht Karten gehalten und haben so, ach du Scheiße, das hat Loch jetzt in dem Feld oder in dem oder hat der vielleicht so. Und das war wirklich unsäglich. Und da habe ich so bei mir gedacht, Jungs, bei uns liegt ein roter Buntstift und ein Zettel. Den kann man nicht radieren, das ist gewollt. Oder blau ist egal, ein farbiger Buntstift, den man nicht radieren kann. So, und dann macht man ein Kreuz. Ein Kreuz pro Zettel.
Das ist übrigens eine interessante Frage, welche Farbe man für den Buntstift wählt, oder? Fällt mir gerade so auf.
Nee, es liegt nur einer drin.
Ja, das ist mir schon klar. Aber ist das nicht beeinflussend, wenn da jetzt ein roter Buntstift oder ein blauer Buntstift liegt?
Also, ja, kann man jetzt weit draus. Wenn du dich
entscheidet davon, das eigentlich der Wahllokallehrer, welche Farbe da ausgelegt wird? Oder ist das nur, was die Schule übrig hat?
Also ja, auf den Schulen, ja. Also da war eine Kiste und da waren diese scheiß Stifte drin. So. Und da ich war im Wedding damals und da musste der Stift festgebunden werden. Also jetzt also in Steglitz musste er das nicht. Als ich in Langwitz wohnte, musste der Stift nicht festgebunden werden. Da lag er einfach in der Kabine und war gut.
Ja.
Aber im Wedding musste er festgebunden werden.
Siehst du.
In Neukölln ist er nicht festgebunden im Übrigen. Also jedenfalls nicht bei den Wahlen, die ich letztens hatte.
Ja, weil man Angst hat, dass sonst die ganzen Tische mitgenommen werden. Nein, das war jetzt überspitzt dargestellt. Genau. Ich bin ja selber Neuköllner.
Aber nichtsdestotrotz, ja, wenn man sich auf das Gespräch mal einlässt, finde ich den Ansatz, den diese Folge macht, zu sagen, Internetwahl oder automatisierte Wahl mit Wahlmaschinen, was die Amerikaner ja auch gerne tun, eine gute Frage, sich damit mal zu befassen. Wer sagt denn, wer hat denn die Software für die Maschine geschrieben? Wer sagt denn, dass sie manipulationssicher ist? Wer sagt denn, dass meine Stimme so ankommt? Auf einem Papier kommt sie an. Mhm. Das ist das, was ich tue. Ja? Und das ist sehr direkt. Und in der Auswahl sollte man immer auf der direkten bleiben. Ja, also
ja.
Nächster Punkt.
Genau, also man kommt jedenfalls, weil wir haben bis jetzt, haben wir noch keinen Auftrag von Jürgen im Fettnapf bekommen. Ne? Also deswegen um das Ganze jetzt mal vorzuschreiten, nach dem Gespräch mit Klaus Fischer fragt man sich, hat der Heinemann da vielleicht irgendwie was dran gedreht? Weil der pocht so energisch auf sein Internetwahlsystem, dass man sich fragt, wie könnte der das wohl nur angestellt haben? Ne? Und die Frage kommt relativ, wir haben zwischendurch noch dieses Treffen im Ritz-Carlton, hier wird jetzt erwähnt, das gesamte 13. Stockwerk. Ist eigentlich seltsam, dass Operation 13 das nicht gemietet hat. Aber ja. Das ist an eine russische Investorengemeinschaft komplett vermietet, die das auch nach all ihren Vorstellungen einrichten durften. Und Nadja vertritt die und man trifft sich und man sinniert darüber, wie man das künftig machen könnte und dass den Bürgern endlich die lästige Belastung abgenommen werden könnte, sich um Wahlen und Politik kümmern zu müssen.
Ja, das ist immer schwierig mit der Politik. Wir haben ja ein Wahlrecht in Deutschland und das beinhaltet nicht nur das Recht zu wählen, sondern eben auch das Recht, nicht zu wählen. Und ich finde es immer relativ schwierig, wenn Politiker so sagen, wir müssen etwas tun, damit so eine Wahlfreude entsteht oder damit so ein Ansatz entsteht. Ja, sie müssen einfach überzeugende Politik machen, dass die Leute sagen, ja, genau dafür stehe ich und dafür gehe ich hin. Und diesen Punkt, es ist ja ein spaßiges Hörspiel, es ist ja wahrscheinlich gar nicht so ernst gemeint, wie ich es jetzt hochtrabe.
Naja, doch, ich finde den Gedanken, den finde ich schon ernst zu nehmen. Ne?
Ja, und die Frage stellt sich ja hier immer wieder. Also es werden ja Fragen gestellt innerhalb der Handlung. Ne? Und die Tatsache ist halt die, ich finde es immer schwierig, wenn so Aktivismus betrieben wird. Das ist nicht immer Sache der Politik. Die Parteien müssen natürlich von ihrem Programm überzeugen, aber immer so sich hinzustellen und sagen, wir müssen eine Kampagne machen, dass die Leute mehr zur Wahl gehen. Es könnte auch sein, dass sie einen guten Grund haben, aber vielleicht wollen sie nicht. Das wäre ihr gutes Recht, es nicht zu tun.
Ne? Naja, dennoch finde ich die Kampagne, da bin ich nicht so ganz der Meinung, weil die Kampagne fände ich vielleicht insofern als Aufklärungskampagne gar nicht so schlecht, um den Leuten mal zu vermitteln, das ist das, was ich tagtäglich mitbekomme, dass es ein Unterschied ist, einen ungültigen Wahlzettel mit einer Enthaltung abzugeben, als nicht hinzugehen.
Natürlich, das ist aber eine
Das macht leider in der Berechnung, macht das einen großen Unterschied.
Ja.
Und darüber sind sich die meisten Leute nicht klar. Die argumentieren nämlich genauso, naja, wir haben ja ein Wahlrecht und ich enthalte mich ja, wenn ich zu Hause bleibe.
Nicht ganz.
Das ist nicht ganz so.
Nicht ganz dasselbe,
also keine Stimme. Nicht ganz so, weil dass der Prozentsatz immer anhand der abgegebenen Stimmen betrachtet wird und eine Enthaltung, die nicht auf einem mit einem ungültigen Stimmzettel klar definiert wird.
Das hat keine abgegebene. Ne?
Sie ist nicht da.
Genau.
Sie geht nicht in die Wertung mit ein. Sie bewirkt rein gar nichts. Also sie kann schon was bewirken, aber meistens in die Richtung, in die man es eigentlich gar nicht tun wollte.
Ja, das ist immer so dieses kleine Bruchbeispiel, wo man sagt, drei Leute gehen zu einer, sind wahlberechtigt, ne? Und beim ersten Modell geht einer einfach nicht hin. Zwei Leute wählen. Einer wählt die Partei, dann einer die.
Ja.
So, dann hat er halt dementsprechend 50% jede Partei.
Ja.
So, und bei dem zweiten Modell gehen alle drei hin, aber der eine macht seine Stimme ungültig.
Richtig.
Dann hatte man drei abgegebene Stimmen und dann kann jede der Parteien eben nur 33,3% erhalten.
Korrekt. So. Das ist der rechnerische Unterschied, der soll hier einfach dem Bildungsauftrag geschuldet mal klargemacht werden.
Ja, genau. So, das muss man natürlich jetzt größer rechnen, aber so im kleinen Modell wird es halt sehr auffällig.
Trotzdem weiter im Stoff. Es ist eine spannende Geschichte, die hier aufgemacht wird. Das heißt, man verfolgt also nicht nur Graf Zahl möchte gerne König und Monarch werden, sondern auch hier möchte man an anderer Stelle gerne die Leute in eine Richtung drücken. Hier soll ein Bundeskanzler der Wahl von Wolfgang Heinemann installiert werden. Er könne das alles und er hat die 5 Möglichkeiten schon zur Verfügung. Das heißt, hier werden schon ganz schön große Worte gesprochen. Der Bursche ist doch recht ambitioniert. Also wir haben hier schon mehrere Anwärter auf den Thron.
Und was hat Nadja damit zu tun?
Naja, das wissen wir ja nun noch nicht so ganz genau.
Dann führ uns doch mal dahin.
Naja, also sie vertritt eine russische Investorengruppe und die möchten natürlich gut positioniert sein im Land.
Und das ist nicht so ungewöhnlich, wie man denkt. Das will natürlich, jeder möchte natürlich seine Interessen abgedeckt sehen. Ich würde sagen, wir fahren mal in der Handlung einfach mal ein Stück weiter vor.
Genau. Wir werden also ganz fix, das können wir einfach jetzt mal schon so sagen, dass das Observatorium auf dem Teufelsberg festgestellt hat, dass auf allen TV- und Radiosendern eine unterschwellige Botschaft in einem Audiobereich mitgespielt wird, die nur unterbewusst von Menschen wahrgenommen wird. Hm. Und zwar in Form eines Textes. Ich habe den auch gerade hier. Da spricht jemand, der verdächtig nach Wolfgang Heinemann klingt. Bleib zu Hause, deine Stimme zählt nicht. Die Politiker machen sowieso, was sie wollen. Und das wird also in Dauerschleife wiederholt. Nun muss ich mal ganz kurz sagen, dass das akustisch gar nicht so einfach ist, eine Nachricht nur unterbewusst hörbar darzustellen. Also man kann viele andere Sachen machen. Die Jungs und Mädels von 3B, die holen sich fachlichen Rat bei Schwester Auguste, die erstaunlich viel über Suggestion weiß. Und über Baldrian-Bonbons. Genau. Also man hat immer schon den Geruch in der Nase, wenn man den Namen hört. Ja. Ich muss übrigens aus den letzten Folgen mich nochmal korrigieren. Ich hatte doch recht. Auguste heißt sie, nicht Augusta. Auguste.
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 Auguste. Ja.
Es steht nämlich teilweise falsch im Netz, der Name.
Ach.
Ja, ich habe jetzt aber nochmal, ich habe echt vor und zurück und ja, es ist Schwester Auguste.
Auguste.
Pia spricht da sehr deutlich, wer das nachhören möchte. Genau. Und die erzählt, naja, das ist ja nun ein ganz alter Hut. Ja, man macht das ja in Kaufhäusern und im Kino macht man das ja schon ähnlich. Also tatsächlich dieses Experiment, wo man auf einem der 24 Filmframes Popcorn und Cola eingefügt hat. Das wurde tatsächlich lange gemacht, das wurde auch intensiv studiert und ja, es hat auch Erfolg. Dass die Musik, die in Kaufhäusern abgespielt wird, natürlich eine Entspannung haben soll, weil ein entspannter Kunde mehr Geld ausgibt, das ist richtig. Dass das die Leute auch dazu anhält, weniger zu klauen, halte ich für Blödsinn.
Ja, und es wird auch gerne über die Klimaanlagen mit Geruch gearbeitet, das ist ein angenehmes.
Genau.
Raumgeruch.
Das, was wir neulich auch in der Spielbank schon hatten. Ja, genau. Die Stühle an der Bar sind unbequemer als die am Spieltisch. Genau. Das sind natürlich Kleinigkeiten, ja, damit arbeiten wir, damit leben wir schon, wahrscheinlich schon seit wir geboren wurden. Solche Suggestionen sind möglich. Nicht nur möglich, sondern sie sind teilweise mittlerweile Alltag geworden. Aber so eine Audiobotschaft durchzubringen, das ist echt gar nicht so einfach. Aber hier wurde es halt gemacht.
Genau. Wir müssen mal manchmal auch an dem Punkt sagen, okay, das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet. Am Ende ist es halt doch eine fiktionale Geschichte und dann muss man so eine Sache mal so ein bisschen runterschlucken.
Ja, hier ist allerdings ein toller, witziger Moment drin. Ja, also sie kriegen ja diese Nachricht mitgeteilt und Schwester Auguste erzählt ihnen dann alles da über Gehirnmanipulation, Suggestionen und so weiter. Und so abschließend im Gehen dreht sich einer von den dreien noch um und sagen, sag mal, Auguste, bist du eigentlich zur letzten Wahl gegangen? Und sie antwortet, wie aus der Pistole geschossen, da drauf, nein, die Politiker machen doch sowieso, was sie wollen. Das war toll. Das war ein
schöner kleiner Wortwitz.
Exzellent,
ja. Ja, schöner kleiner Wortwitz da drin. Ja. Na denn? Mach ruhig weiter im Text.
Ach so, genau. Jetzt habe ich gerade kurz, ach so, richtig, ja. Also ja. Man findet sich jetzt ein oder versucht, dieses Signal zu orten, wie ich eingangs schon erwähnt hatte. Es kommt aus der AfD-Kanzlei, die meines Erachtens doch eigentlich irgendwie in der ersten oder zweiten Folge, hat es nur der Sender in die Luft geflogen, ne?
Im Treptower Park,
ja.
Ehrenmal. Und
ja.
Dann hatte man dort mit dem EMP eigentlich das Ding gesprengt, soweit ich weiß.
Ja, aber wahrscheinlich nicht die ganze Anlage, sondern nur dieses olle Sendehäuschen da oben.
Genau,
also
genau.
Das Ding ist auf jeden Fall noch da. Da muss man sich nur irgendwie ranschleichen. Ja, das ist natürlich nicht so ganz einfach. Ist ja nicht so, dass da dass so eine Tunnelrutsche ist und dann bin ich da halt im Geheimbunker von der AfD, vom Geheimdienst. Sondern man muss sich also über ein Nebensystem, über die daneben liegende Sternwarte einschleichen. Hier ist es jetzt so, dass da unglücklicherweise, also die haben einen total geilen Plan, da reinzukommen. Also man, diesmal bastelt Jens mal dafür nichts, um Türen zu öffnen oder sowas. Also bastelt Jens was,
natürlich.
Aber das ist was anderes. Man geht da einfach hin, man kauft einfach Karten für die Veranstaltung und jetzt liegt die Tür halt unglücklich und also Alexander Antropov ist dabei, der
Türsteher
vom KitKat. Genau, der GRU-Türsteller vom KitKat Club. Und der will sich mit Tom einschleichen, während Pia und Flo die Gäste ablenken. Es gibt den Vorschlag, Pia ist ja ausgebildete Hypnotiseurin oder ehemalige Show-Hypnotiseurin. Und es wird vorgeschlagen, das gesamte Publikum zu hypnotisieren, um es abzulenken. Und sie sagt so, ja, das ist ein guter Einfall, aber das würde nicht funktionieren, weil die Erwartungshaltung des Publikums nicht gegeben ist und deswegen das nicht klappt. Aber mit der Botschaft, die im Fernsehen und im Radio kommt, da ist die Erwartungshaltung da. Das habe ich mich sofort gefragt. Warum liefert eigentlich Schwester Augusta die Expertise und nicht Pia?
Ja, ja. Also da ist man auch, da war ich auch kurz irritiert in der Folge, habe aber gedacht, ein Glück hat sie, haben die nicht so eine schlechte Hypnotiseurnummer da aufgeführt. Da war ich ein bisschen froh, ehrlich gesagt. Da war ja, mir
aber das, was sie aufgeführt haben, war keinesfalls
viel besser. Der Bauerntheaterstreit.
Namen des ungeborenen Kindes der Bauchhöhlenschwangerschaft.
Genau. Der war auch nicht
was
besser.
Was war's, Kevin Pascal?
Genau. Also das war auch schlimm. Aber gut, das war jetzt keine Sternstunde in Sachen Offenbarung 23, wahrlich nicht. Und wir haben schon hier gesessen, wenn du dich erinnerst, in den letzten, bei wie viel der Folge? Wir sind jetzt bei Folge 35.
Ja.
Wir haben schon in den letzten 35 Folgen gesessen und haben schon das ein oder andere Mal gesagt, gespielt war das gut. In anderen Folgen, nicht jetzt in dieser.
Ja.
So.
Ja, ja.
Und diese Folge war jetzt mal der Gegenentwurf dazu, gespielt war das nicht gut.
Nee.
Also gar nicht.
Nee.
So gar nicht. Und das war wirklich einer der Tiefpunkte der Schauspielerei in der Synchro.
Ja.
Also richtig, das hat nicht so Spaß gemacht.
Nein, das hat wirklich nicht Spaß gemacht, aber sie reißen das ein bisschen wieder raus. Jens hat nämlich also einen Störsender gebaut, ich hatte es erwähnt. Ist dir das mal aufgefallen, dass Jens Trickbuden, was er da auch immer aus der Tasche zaubert, dass die fast alle magnetisch sind? Also als ob alle bösen Dinge aus Metall wären. Und dann gibt es ja auch darüber hinaus nur, glaube ich, nur drei Metalle, die auch wirklich auf Magnetismus reagieren.
Und also, vor allen Dingen, immer wenn Jens was baut, dann ist es auch immer ein Chaos, weißt du? Also
ja.
Entweder explodiert es unmotiviert oder es macht irgendetwas oder es fällt runter und geht nicht mehr.
Die Sache ist die. Da ist
oder
ja
es hat eine unerfindliche Zahl von Kopfhöreranschlüssen. Irgendwas ist ja immer.
Ja, was ich ganz cool finde, da ist ja dieses Gerät installiert, ja. Also die gelangen also dann durch dieses tolle Ablenkungsmanöver, gelangen die in diesen Steuerraum der AfD-Zentrale dort. Und man findet also, man findet ein Gerät, wo irgendeine Teufelsfratze drauf ist. Und dann sagt, sagt Alexander gleich, oh nee, den Kasten lassen wir lieber zu. Das ist das Projekt Urian. Kein Mensch sollte so viel Geld verdienen, so viel Macht bekommen. Ja. Das Projekt Urian ist ein Abhörprojekt des sozialistischen Regimes der DDR gewesen. Ist auch nicht in Berlin stationiert gewesen, kann jeder mal ein bisschen nachlesen. Wir reden hier die ganze Zeit über irgendwelche, über suggestive Nachrichten, die den Leuten eine Gehirnwäsche verpassen. Wir reden über Hochleistungswanzen, die der Mann baut, und über Störsender und EMPs, die ganze Sendegehäuse in die Luft jagen. Und den Kasten mit Urian machen wir besser nicht auf. Also nebenbei gesagt ist Projekt Urian eine gigantische Schüssel-Sendestation gewesen. Die passt nicht in einen kleinen Kasten und das Mahnmal im Treptower Park.
Mal davon abgesehen, dass ich wieder mal ich muss da mal drüber lachen, wenn die mal so, also da werden sie dann so zu Märchenerzählern in diesem Film. Und dann plötzlich, da ist natürlich eine Teufelsfratze drauf. Da steht nicht Stopp, Achtung. Da ist nicht so ein Hände weg oder irgend sowas. Nein, das ist eine Teufelsfratze.
Ja, handle with care. Don't eat contents.
Also das ist manchmal echt,
Aber gut, was auch immer. Also man installiert den Störsender. Nun ist es so, dieser Störsender, der hat einen Akku. Mhm. Hm? Ja, einen Akku. Und der soll irgendwie laut Jens für 11 Monate halten oder so. Und ich frage mich jetzt so, ach so, und danach geht der einfach aus und der ganze Käse. Oder gehen die davon aus, okay, es funktioniert nicht mehr, dann schalten wir die Kiste halt aus, dann sendet das jetzt nicht mehr. Oder droht uns das ganze Chaos in 11 Monaten nochmal. Man weiß es nicht, das Signal wird auf jeden Fall unterbunden. Aber man trifft auf die beiden Wachhunde, die Wolfgang Heinemann. Deswegen musste er nämlich Hundefutter kaufen. Ja? Ja. Das wird da auch im Gespräch, das belauschen sie. Und diese Wachhunde heißen Walter und Erich.
Natürlich.
Natürlich. Die fand ich so. Aber jetzt kommt noch das Sahnebonbon obendrauf. Denn Alexander Antropow schaltet die beiden Wachhunde mit einem gezielten geheimen KGB-Trick mit bloßen Händen aus. Die schlafen hinterher. Und ich frage mich, ist das eigentlich das große Rätsel in dieser Folge?
Wie hat er das gemacht? Also, ich meine, gut.
Das ist so wie, wer ist eigentlich Pater Bruno?
Wer ist Pater Bruno und warum kann er den Spockgriff?
Ja,
also nicht Pater
bei
Bruno.
Bei Hunden.
Ja.
Also ich gehe mal davon aus, dass es Schäferhunde sind. Also, nee, komm, die heißen Walter und Erich. Das werden jetzt keine Yorkshire Terrier sein.
Ja, naja, kann schon sein.
Ja, was auch immer. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu klischeehaft. Das finde ich irgendwie schon so ein bisschen witzig. Man feiert hinterher, die Aktion hat Erfolg. Man sitzt in Jutta's Bierbar.
Man feiert
es gibt die höchste Wahlbeteiligung seit 40 Jahren. Man hat zu Recht Genuss. Und dann ist es so, dass in den Störsender hat Jens Wagner noch so ein kleines Gimmick eingebaut. Er hat nämlich selber eine Nachricht eingesprochen. Und am Ende machen sie die hörbar. Und die möchte ich auch gerne noch mal rezitieren.
Bitte.
Also ohne der Sache jetzt die angemessene Ernsthaftigkeit zu nehmen. Jens sagt, wählen macht potent, erfolgreich, schlank und sexy. Alle werden dich lieben. Jens Wagner gefällt mir zunehmend.
Ich frage mich, ob die Botschaft bei Frauen verfängt.
Wieso?
Potent. So ein Männerding.
Ja, aber auch schlank und sexy.
Okay.
Das muss reichen.
Punkt. Okay.
Weißt du, was du? Keine Ahnung. Ich bin keine Experte für Suggestivnachrichten.
Gut. Ich bin aber eine Experte für Ausführungen aus einer Folge.
Gebt uns eure Likes.
Genau.
Oh, Entschuldigung.
Genau. Wir sind jetzt, ich bin aber eine Experte für Ausführungen aus einer Folge und da sind wir jetzt nämlich am Ziel. Bewerte mal die Folge bitte.
Also, das fällt mir wirklich außerordentlich schwer, weil diese Folge, die pendelt bei mir zwischen dem absolut größten Unsinn, den die bis jetzt produziert haben, und einer der verdammt witzigsten Folgen, die ich aus diesem Zyklus bis jetzt. Und deswegen pendle ich mich jetzt einfach, ich wähle den Mittelweg. Ich habe beide Eindrücke. Und deswegen sage ich stabile 3. Punkt. Den Plot finde ich ganz gut. Toll umgesetzt ist er nicht. Aber an vielen Stellen nicht nur ungewollt, sondern auch gewollt komisch.
Und genau das geht mir ab. Und da genau habe ich ein kleines Problemchen mit. Und ich kriege nicht mehr zustande als diesen einen Punkt.
Wie gesagt, ich kann dich schon verstehen dabei.
Weil ich finde die Sendestation Stulle, ich finde, wer da jemals war, weiß, das ist auch fairer Quatsch, dass auf dem Teufelsberg irgendwas ist. Also ehrlich, wer da jemals war. Und ich finde diese ganze Konstruktion, Kappes und dann diese Botschaften für Schrott, also, es ist dieses Hörspiel. Kannst du dich noch an diese furchtbare Fußball-WM in Südafrika erinnern? Mhm. Mit diesen Vuvuzelas, wo du nur diese durchgetröte, wo selbst der Netzer verrückt wurde? Ja. So. Und der Mann hat wirklich alle gesehen. Und für mich ist diese Folge, die Vuvuzela von Offenbarung 23. Wirklich, ich kann nicht mehr, weißt du, das ist ja schon, und ich kann dir nicht mal versprechen, dass sowas nicht mehr passieren wird. Ich weiß ja, was als so die nächsten Folgen kommt. Also wirklich, die hat mich Kraft, ich kann leider nicht mehr als einen Punkt geben.
Das ist okay. An der Stelle weichen unsere Bewertungen zwar voneinander ab, aber es bietet leider trotzdem noch kein Streitthema, weil ich kann dich so unglaublich gut verstehen. Leider ist es so, dass mich diese Folge unheimlich gut unterhalten hat.
Ich merke das schon. Und mich hat sie einfach nur irgendwie, ich habe wirklich die Folge gehört und denke, die wollen mich doch provozieren mit dem Scheiß. Ja. Also wir werden völlig anderweitig getriggert von dieser Folge, was auch interessant ist, dass wir dieselbe Folge hören, aber irgendwie komplett anders angefasst sind von dieser Folge. Finde ich auch interessant.
Ja, ja, das ist schon so, obwohl wir uns thematisch äußerst einig sind dabei. Ja, ja. Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort.
Ja.
An der Stelle würde ich gerne noch die geheime Botschaft loswerden, dass alles, was wir von euch wollen, sind
eure Likes. Und damit sind wir raus. Wir gehen in die Schlussmelodie. Wir hoffen, wir hören euch wieder. Und ja, damit sind wir weg für heute. Schlussmelodie. Tschüss, Dirk.
Ciao, Markus.